wieder einmal versammeln dürfen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir leben in Zeiten, wo es Gefahren gibt. Eine Gefahr für alle, für jeden von uns. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen dankbar sein, dass wir bis heute verschont sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Danke, dass du deine Kinder kennst, Herr. Wir wollen uns an die Regeln, die uns aufgegeben werden, halten, natürlich. Aber wir wollen dich dennoch bitten, dass du uns die Angst nimmst. Viele sind heute Morgen nicht zum Gottesdienst gekommen, weil sie in Ängsten sind. Und diese Ängste, die tun was mit uns, Herr. Die stören uns, die stören unseren Alltag. Wir dürfen uns freuen darüber, dass du uns immer wieder segnen willst, Herr. Und uns auch segnest. Und wir wollen die segnen, die heute Morgen nicht hier sind, Herr. Die zu Hause sind, die ängstlich sind. Die Sorgen haben um ihre Gesundheit, berechtigte Sorgen. Aber sei du auch heute Morgen bei ihnen, Herr. Hilf du ihnen, jedem Einzelnen. Und sei du heute Morgen bei uns. Lass uns dein Wort hören und verstehen und aufnehmen. Danke für deine Liebe für jeden Einzelnen, egal hier oder woanders. Amen. Ja, es ist ja wirklich so. Wir leben in einer Situation, die lebensbedrohlich sein kann. Das müssen wir begreifen. Ach, du hast Licht gemacht. Ich mach mal hier ein bisschen mehr Lautstärke. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht beißt der ein oder andere die Zähne zusammen. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Es hilft nicht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden es heute Nachmittag erfahren. Ob und wann wir wieder Gottesdienst machen können, der Heiligabend ist gesichert, hat der Ministerpräsident gesagt. Wir werden ihn machen um 15 Uhr, sicherlich auf eine Stunde begrenzen und auch, wie wir schon gewohnt sind, auch die nötigen Maßnahmen, die einzuhalten sind, auch einhalten. Was ansonsten passiert, erfahrt ihr entweder von mir per WhatsApp oder telefonisch oder per E-Mail oder wie auch immer, wenn es gravierende Änderungen gibt. Aber es wird keiner einfach stehen gelassen und steht hier plötzlich vor einer verschlossenen Tür. Wir wollen uns dem Wort Gottes zuwenden. Dritter Advent, wir haben schon einiges im Lobpreis darüber gehört. Deswegen gibt es auch heute eine Adventsbotschaft natürlich. Die Überschrift heißt, bereitet dem Herrn den Weg. Davon haben wir ja schon gehört. Das sind ja die alten Schriften, wie wir sie in der Bibel, in Gottes Wort finden, sind ja zu unserer Unterrichtung verfasst worden und sie sollen Geduld bewirken und Trost geben, damit wir Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe uns, dass wir einander in der gleichen Gesinnung uns begegnen, wie sie Jesus vorgelebt hat. Denn ihr sollt einmütig und mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus, preisen. Wir dürfen bei allem, was geschieht, immer noch danken. Habt ihr das gewusst? Gottes Wort hat gesagt, sagt Dank alle Zeit und für alles. Ich weiß nicht, was es an diesem Coronavirus zu danken gibt. Aber Gottes Wort ist nun mal Gottes Wort. Das mag uns schwerfallen, das möchten wir vielleicht nicht verstehen. Vielleicht möchten wir es sogar am liebsten ablehnen. Aber es bleibt, ist und bleibt Gottes Wort. Für die Wahrheit Gottes ist Jesus ein Diener der Juden geworden, indem er die Verheißung der Väter bekräftigt hat. Und die Heiden sollen Gott wegen seiner Barmherzigkeit preisen. Denn so steht es geschrieben, deshalb will ich dir bei den Heiden danken und deinem Namen Lob singen. An anderer Stelle heißt es, lobt all ihr Völker den Herrn, alle Völker sollen ihn preisen. Als drittes Beispiel sagt Jesaja, die Wurzel des Isai hat Bestand. Aus ihr wird derjenige auferstehen und über die Heiden herrschen, auf den die Heiden hoffen werden. Ja, wir sind nun Heiden, die Gnade bei Gott gefunden haben, durch Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus ist zugleich auch der Gott der Hoffnung, der uns erfüllen soll in allem Leid mit Freude und mit Frieden im Glauben, damit wir über alle Maßen Hoffnung haben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ein Missionar bei den Papuas wollte für die Einheimischen einen Bibelabschnitt in deren Sprache übersetzen. Er fand aber keinen Ausdruck für den Begriff Hoffnung. Nun starb sein neugeborenes Kind. Der Missionar musste es selbst begraben. Ein Papua-Junge, der ihm zusah, wie er sein Kind begrub, sagte zu ihm: "Ich sehe dich gar nicht weinen." Der Vater des toten Kindes antwortete: "Wir werden uns einmal wiedersehen, unser Kind und wir. Unser Kind ist jetzt bei Gott." Da braucht es Glauben, um so zu reagieren. Wer könnte das von uns? Da sagt der Papua-Junge: "Ja, ich habe davon gehört. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus." Da wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung übersetzen konnte, nämlich mit dem Satz "über den Horizont hinausschauen". Wer schon einmal am Meer einen schönen Sonnenuntergang beobachtet hat, das dürften die meisten von uns sein, wir wohnen ja nicht weit weg vom Meer, der hat sicherlich auch ein Gefühl für die Weite bekommen. Dennoch können wir je nach Wetterlage am Meer höchstens 30 Kilometer weit schauen. Wir haben ja lange auf Fehmarn gewohnt und bei gutem Wetter konnte man das andere Ufer in Dänemark sehen, wo die Fähre immer hingefahren ist. Aber nur bei gutem Wetter, das waren 21 Kilometer. Oft konnte man es nicht sehen. Aber eine weitere Sicht lässt ja die Erdkrümmung auch nicht zu. 30 Kilometer ist das meiste, was wir sehen können. Von der Spitze eines hohen Berges schauen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, aber auch da ist unsere Sicht begrenzt. Und trotzdem wissen wir, dass bei unserem sommerlichen Sonnenuntergang am Meer es an der kanadischen Ostküste gerade Nachmittag ist. Etwas haben wir in der Schule ja über die Erdrotation und den wandernden Sonnenstand gelernt, über den Horizont hinausschauen. Das will irgendwie gelernt sein. Doch wie lernen wir, über den Horizont hinauszuschauen? Zum einen lernen wir, indem wir Erfahrungen machen. Wir machen gute und schlechte Erfahrungen. Im Moment erleben wir es ja auch wirklich hautnah. Schlechte Erfahrungen helfen uns aber auch, alte Fehler zu vermeiden. Gute Erfahrungen helfen uns zum Erfolg. Die Erfahrung hilft uns, auf einen guten Ausgang einer begonnenen Sache zu hoffen. Und die Erfahrung lässt uns über den Horizont hinausschauen. Nun hat aber der Mensch alle Erfahrungen gemacht, oder kein Mensch hat alle Erfahrungen gemacht, wollte ich vielmehr sagen. Und deshalb sollten wir auch auf die Erfahrungen anderer achten. Wir können unsere Mitmenschen befragen. Viel lernen wir auch durch Zuschauen und Zuhören. In Glaubensdingen ist das nicht anders. Auch da können wir von anderen Menschen lernen. Jeder Mensch hat andere Erfahrungen mit Gott gemacht. Wir haben es heute Morgen zweimal gehört. Die Erfahrung, die ihr zwei gemacht habt, hat kein anderer von uns gemacht. Aber es sind gute Erfahrungen. Und wenn wir ins Gespräch kommen, dann können wir doch alle davon profitieren. Der Apostel Paulus nennt in unserem Predigttext ausdrücklich die Schriften der Bibel. Die Menschen der Bibel waren genauso beschaffen, wie wir es heute sind. Diese Menschen haben Fehler gemacht. Diese Menschen haben oft nicht mehr weiter gewusst. Doch sie haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie von Gott trotz allen Leides behütet und bewahrt worden sind. Von diesen Erfahrungen können wir sehr viel lernen. Und deshalb hilft das Lesen der Bibel in der Not. Das Lesen in der Bibel kann unsere Hoffnung stärken. In der Bibel finden wir so manches gute Wort, welches uns trösten kann. Wie gesagt, können wir von den Erfahrungen unserer Mitmenschen profitieren. Deshalb ist es so wichtig, den anderen Menschen mit seinen Erfahrungen anzunehmen und auch zu akzeptieren. Nur weil wir diese Erfahrungen nicht gemacht haben, müssen sie ja nicht falsch sein. Der alte Mensch war doch auch mal jung. Der Opa hat auch mal wegen der Oma in seiner Jugend seinen Liebeskummer gehabt. Warum sollte er jetzt seinen Enkel nicht verstehen? Die Oma hat sicherlich auch so manche Nacht am Bett ihres kranken Kindes gewacht. Warum sollte sie die Angst ihrer Tochter oder ihrer Enkelin nicht verstehen können? Und beide, der Opa und die Oma, können den jungen Leuten, wie sie bewahrt worden sind und welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben, weitergeben. Die Erfahrungen der Großeltern können den Horizont der Enkel erweitern. Was glaubt ihr, von wem ich das meiste gelernt habe im geistlichen Sinn? Von unseren alten Brüdern. Von unseren alten Brüdern, die wussten, was im Wort Gottes steht und von denen ich vieles nicht nur hören, sondern auch annehmen konnte. Und ich sage es uns immer wieder, wir müssen unsere Senioren ehren. Das ist absolut wichtig. Die sind unsere Vorbilder. Sie haben viel getan dafür, dass wir heute hier überhaupt Gottesdienst feiern können. Sie haben Opfer gebracht und sie haben gebetet. Und sie beten immer noch. Ich hatte ja nun wieder mit einer ganzen Menge unserer Geschwister, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommen können, auch Kontakt. Und alle sagen mir dasselbe. Sie beten jeden Tag für uns und für die Gemeinde. Preis dem Herrn. Unsere treuesten Beter, die wir nicht sehen und trotzdem sind sie da. Es ist einfach wichtig, dass wir bereit sind, uns auch für die Erfahrungen anderer Menschen zu öffnen. Die Erfahrungen der Bibel und die Erfahrungen unserer Mitmenschen. Man kann eigentlich miteinander nur glauben und hoffen. Ich höre oft, dass Leute auf ihren Spaziergängen im Wald ihren Gott näher zu sein meinen als anderswo. Ich will das nicht in Abrede stellen. Der Wald ist ein schöner Ort, wo es wirklich mal ruhig ist, im Wesentlichen. Ich frage aber, reichen die Gedanken und die Erfahrungen einer einzelnen Person aus, um gute Antworten zu finden? Kreisen solche Leute nicht viel zu sehr um sich selbst herum, um über den eigenen Horizont hinausschauen zu können? Nein, um über den Horizont hinausschauen zu können, brauchen wir andere Mitchristen, weil Erkenntnis Stückwerk ist. Wir sehen nicht alles, wir hören nicht alles, wir begreifen nicht alles, wenn wir mit uns alleine bleiben. Wir brauchen die Gemeinde mit ihren Möglichkeiten zur Begegnung. Wir brauchen den Erfahrungsschatz des Wortes Gottes. Und deshalb beten wir inständig dafür, dass es hoffentlich bald wieder normal weitergeht. Wir brauchen nicht nur das Wort, wir brauchen auch uns untereinander. Wir feiern heute den dritten Advent. Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorfreude und der Hoffnung. Wir sollen es wieder neu lernen, über den Horizont hinauszuschauen. Mit Weihnachten feiern wir das Kommen Gottes. Gott will zu uns kommen, in Jesus Christus will er unser Bruder sein, mit dem Heiligen Geist will er uns segnen. Was wir heute voneinander lernen können, das ist, dass wir den Auftrag haben, den Weg des Herrn zu bereiten. Und wie das geht, lese ich jetzt aus dem Lukas-Evangelium im 3. Kapitel. Ihr habt es hier auch angeschlagen. Das ist die Bußpredigt und Zeugnis von Jesus. Taufe und Geschlechtsregister Jesu. Das lesen wir nicht alles. Geschlechtsregister lesen wir heute nicht. Aber das steht in diesem Kapitel. Ich lese ab Vers 1. In dem 15. Jahr des Kaisers Tiberius, da Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war und Herodes ein Vierfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus ein Vierfürst in Iturea und in der Gegend Trachonitis, in Lysanias ein Vierfürst zu Abilene, da Hammas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah der Befehl Gottes zu Johannes, des Zacharias Sohn, in der Wüste, und er kam in alle Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden Jesajas, des Propheten, der da sagt, Es ist eine Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige richtig. Alle Täler sollen voll werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll richtig werden und was uneben ist, soll schlichter Weg werden. Und alles Fleisch wird im Heiland Gottes sehen. Da sprach er zu dem Volk, das hinausging, dass es sich von ihm taufen ließe. Und er sprach in der guten alten Luthersprache: Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, ihr tut rechtschaffende Früchte der Buße und nehmet euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Art den Bäumen an die Wurzel gelegt, die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, welcher Baum nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und das Volk fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat, und wer Speise hat, tue auch also. Es kamen auch die Zöllner, dass sie sich taufen ließen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, denn gesetzt ist. Da fragten ihn auch die Kriegsleute und sprachen: Was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Was für ein Wort zum dritten Advent. Ich habe vorher gesagt, das soll uns Mut und Hoffnung geben. Was ist denn hier los? Bereitet den Herrn den Weg, so heißt es in diesen Versen. Und so ist ja auch der Wochenspruch immer zu diesem dritten Sonntag im Advent. Ob wir darum einmal besonders über diesen Vers nachdenken, ob wir uns von ihm ansprechen lassen: Bereitet dem Herrn den Weg. Es ist ja vielleicht gut, wenn auch wir Jesu Weg zu uns ebnen würden, seine Ankunft vorbereiten, wegräumen, was ihn hindern könnte, zu uns zu kommen. Und der Advent ist ja auch schon fortgeschritten. Heute brennt schon die dritte Kerze. Allzu lange ist nicht mehr, aber noch Zeit genug. Wir müssen jetzt aber unbedingt in den nächsten Tagen aufräumen, jedenfalls noch vor Weihnachten. So wurde es im Bastelkreis einer Kirchengemeinde mal gesagt, nachdem der seine Vorbereitung für den Adventsbazar abgeschlossen hatte. Im Gemeinderaum, wo mit den vielen Bastelarbeiten für den Bazar auch ziemlich viel durcheinander gemacht wurde, musste dringend wieder Ordnung einkehren. In einer Schule in der Nähe wurden vor einigen Tagen die Regale im Lehrerzimmer durchgesehen. Das überflüssige Zeug wurde weggeworfen, die Bücher und Schriften geordnet. Wie schön, jetzt findet man wieder was. Was finden wir denn in unserem Leben? Wie viel Ordnung haben wir da geschaffen? Oder leben wir im Chaos? Auf die Frage, wer denn auf diese gute Idee gekommen wäre, hat man geantwortet: Ja, der und der wäre das gewesen. Und dann aber, es wäre doch höchste Zeit gewesen, jetzt vor Weihnachten. Da muss man doch aufräumen. Warum eigentlich? Ich denke mir, wir könnten ein drittes Beispiel für diese Sache geben. Wir haben vielleicht auch schon die Fenster geputzt oder die Gardinen gewaschen. Warum? Weil doch bald das Fest ist. Mancher hat sich vielleicht sogar an eine bestimmte Ecke seines Hauses gewagt, die es besonders nötig hat. Da ist der Dachboden, auf dem so viel Gerümpel lagert, die Garage, in der sich die alten Kartons oder Obststeigen stapeln, der Keller, in dem noch so manches steht, was wir doch nie mehr gebrauchen können. Und auch hier haben wir gesagt oder zu wenigstens gedacht: Das muss einfach mal sein, am besten noch vor Weihnachten. So ist es bei uns ja auch in der Gemeinde. Sperrmüllantrag ist gestellt. Er wird allerdings erst Anfang Februar vollzogen, weil sie es nicht vorher abholen. Aber immerhin haben wir ans Aufräumen gedacht. Ich glaube, da hat sich bei aller Verweltlichung heute doch noch ein Gedanke bewahrt, der ursprünglich mit Jesus zu tun hat. Dem Heiland, der in diesen Tagen in der Welt und in unser Herz einziehen will. Irgendwie spüren wir, wenn dieser Herr vor meiner Tür steht, dann muss es drinnen sauber sein. Wohnlich und gastfreundlich. Ich denke, es ist nicht nur so, dass wir meinen, wir müssten dieses Putzen und Saubermachen einander vormachen, um halt nicht als unordentlich und schlampig zu gelten. Nein, es entspricht wohl auch meinem eigenen inneren Antrieb. Wir möchten es selbst gern reinlich haben vor Weihnachten, auch innerlich. Und dieser innerste Trieb trifft sich nun wunderbar mit diesem Wochenspruch, der am dritten Advent in den meisten Kirchen gesagt wird: bereitet dem Herrn den Weg. Und diese Tage und Wochen auf Weihnachten hin sollen ja auch dazu dienen, das große Fest der Christenheit vorzubereiten. Da gibt es immer wieder Auseinandersetzungen. Soll man Weihnachten feiern oder soll man Weihnachten nicht feiern? Ist Weihnachten ein christliches Fest oder ist es ein heidnisches Fest? Dazu ist Weihnachten nicht da. Wir streiten nicht. Wir streiten nicht. Aber wir spüren, wenn dieser Herr vor meiner Tür steht, dann muss es drin sauber sein, wohnlich und gastfreundlich. Das hat was mit Weihnachten zu tun. Nicht, ob wir die Küche gefegt haben oder sonst irgendwas. Ich denke, es ist nicht nur so, dass wir meinen, wir müssten dieses Putzen und Saubermachen einander vormachen. Es ist jetzt, genau wie vor Ostern auch, eine Bußzeit. Nun, und jetzt kommt halt die entscheidende Frage: Ist das alles nur eine äußerliche Angelegenheit? Geht es nur darum, dass unsere Stube glänzt und die staubigen Winkel unseres Hauses geräumt und gepflegt werden? Ich glaube, ihr spürt das genau wie ich auch. Das wäre schlicht und ergreifend zu wenig. Wer möchte denn in einem noch so gut geputzten Zimmer mit aufgeräumten Regalen in einem herrlich sauberen Haus Weihnachten feiern, wenn es bei ihm innerlich nicht aufgeräumt und ordentlich ist? Da käme keine rechte Festfreude auf, bestimmt nicht. Nein, es soll auch in unserem Inneren so sein oder so werden. Sauber, in guter Ordnung, bereit für das große Fest, für seine Ankunft. Was wäre denn noch zu tun bei uns? Ich glaube, eine ganze Menge. Gewiss bei jedem etwas anderes, aber in jedem Herzen gibt es irgendwie diese verstaubten Ecken. Die unaufgeräumten Keller, die verstaubten Dachböden. Was liegt und steht da nicht alles in uns noch rum? Da fallen dem einen vielleicht die gestörten Beziehungen ein, in denen er lebt. Wie lange schon geht er an seinem Nachbarn vorbei, ohne ihn wahrzunehmen oder gar zu grüßen? Mancher hat die unguten Verhältnisse ja in seiner eigenen Familie, in seiner Hausgemeinschaft. Da lebt man zusammen unter einem Dach, aber man spricht nicht miteinander, geschweige denn ein gutes Wort. Einer dem anderen kommt die Schuld in den Sinn, die seit Jahren quält. Sie hat das immer wieder einmal beiseite schieben wollen, aber es ist ihr immer wieder groß vor der Seele gestanden. Was schlecht war, was böse und gemein war, das lässt sich einfach nicht unter den Teppich kehren. Da können wir tun und machen, was wir wollen. Das kommt wieder raus. Das bleibt da nicht. Noch einer denkt jetzt an seine Sache mit Gott. Er wird nicht seit vielen Jahren nur so mit Güte überhäuft, so gesund sein in diesem Alter. Die Kinder sind was Rechtes geworden. Die Enkel hängen an ihrem Opa. Der Lebensabend ist gesichert. Auch für den Krankheitsfall ist vorgesorgt. Das Häuschen ist bezahlt. Und es fehlt an nichts, was das Leben schön macht und angenehm. Wenn es noch so ein paar Jährchen weitergeht, kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber wie steht es mit dem Dank? Ja, hat er überhaupt je bisher sein Leben mit allem, was es ausmacht, als die Geschenke Gottes gesehen? Aber sie sind es doch. Woher sollen all die Dinge und die guten Gaben denn sonst kommen, wenn nicht aus dem Schenken Gottes? Er gibt uns die Gaben, er gibt uns die Begabung, dass wir sorgen können, dass wir Einnahmen haben, dass wir Wünsche erfüllen können. Aber letztendlich ist doch alles am Herrn gelegen. Noch so manchen Schmutzwinkel könnte man nennen. Übrigens nicht nur bei uns, versteht sich, sondern ganz persönlich bei mir. Mein Herz und meine Seele ist nicht frei davon. Wollen wir da nicht auch mal sauber machen, ordnen, fegen und wischen, jetzt vor Weihnachten? Wie würde uns das gut tun? Könnten wir doch einmal aufatmen, und wie wäre es uns so leicht ums Herz, wenn wir den Schmutz, die Unordnung, all das Gerümpel loswerden könnten, das uns doch so beschwert und das Leben unerträglich macht. Wir könnten frei werden. Warum soll der eine, der in so vielen gestörten Beziehungen lebt, nicht einen neuen Anfang versuchen? Es käme darauf an, wie der Nachbar reagiert, wenn man ihm die Hand hinstreckt. Glaubt ihr das? Dass es darauf ankommt, dass unser Neuanfang gelingt, wie sich der böse Nachbar verhält. Vielleicht wartet er ja auch schon lange darauf, dass ich den ersten Schritt mache, weil er das einfach nicht schafft. Und wo in unserem Haus Unfriede und Zwist herrscht, da finden wir auch ganz bestimmt das Wort, das verhärtete Fronten aufsprengen kann, das wenigstens unseren Hausgenossen deutlich macht, dass es uns ernst ist mit einem neuen Beginn. Wer es mitprobiert, der erfährt auch mehr. Und mit der Schuld ist es auch gar nicht so schwer, wie wir vielleicht meinen. Gewiss bereuen müssen wir sie schon, aber Reue empfinden wir doch, würde uns sonst das, was vor langer Zeit, vielleicht vor vielen Jahren gewesen ist, heute noch so quälen? Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das andere. Sie aussprechen die Schuld bei dem, von dem sie gehört, weil sie von ihm geschehen ist, ihn gekränkt, ihm wehgetan hat. Es muss nicht zwangsläufig Gott sein. Das kann auch ein Mitmensch sein, den wir gemein behandelt, abgelehnt oder in den Dreck gezogen haben. Machen wir ja nicht, ne? Das machen nur die anderen. Bis zum Fest ist noch genug Zeit, hinzugehen, um Verzeihung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Der Weg zu Gott ist dabei besonders kurz. Wir gehen ihn mit unseren Händen, indem wir sie falten, und wir machen den nötigen Schritt mit den Lippen, nachdem wir ihm sagen, was uns so bedrückt und es uns abnehmen lassen. Und noch das Dritte. Ist es denn wirklich so schwierig, das Danken zu lernen? Ahnen wir nicht schon lange, dass wir es uns nicht selber zuzuschreiben haben, was unser Leben uns an Guten gebracht hat? Waren wir nicht schon oft genug ganz nah, dass unser Herz hätte jubeln mögen und unser Mund fast die Worte gefunden hätte: Danke, mein Gott? Warum sind wir denn dann nur wieder so stolz geworden? Darauf machen wir übrigens auch in unseren Gebetsabenden aufmerksam, dass es nicht nur darum geht zu klagen, sondern auch zu danken. Warum haben wir die Nase oft so hoch gehoben und die Stirn wieder in so überhebliche Falten gelegt? Ganz tief drin wissen wir doch, dass wir aus uns selbst heraus ganz klein sind und uns gar nicht selbst verdanken, was wir genießen dürfen. Nehme uns Gott die Gesundheit, wie klein wären wir und wie arm. Und es ist anders mit den Gütern, die wir besitzen, mit der Liebe, die wir empfangen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, der Advent ist schon sehr fortgeschritten. Sehr viel Zeit ist nicht mehr, aber noch genug, dass wir wahrmachen, was uns heute zugerufen wird. Bereitet dem Herrn den Weg. Tun wir ruhig, was in unseren Tagen ein selbstverständliches Bedürfnis ist. Putzen wir unsere Fenster. Räumen wir mal im Keller und im Dachboden auf. Wischen wir die Regale ab und tragen die alten Sachen zum Sperrmüll. Aber bleiben wir bitte dabei nicht stehen. Viel wichtiger ist es, dass wir auch die Schmutzecken unserer Seele räumen und reinigen, sofern sie vorhanden sind. Denn unser Herr will ja nicht in unsere Wohnung kommen, er will in unser Herz einziehen. Schaffen wir weg, was seine Ankunft dort stört. Nutzen wir die Gunst dieser Vorbereitungszeit, in der uns doch ohne dies nach Putzen und Ordnung ist. Machen wir es in unserem Inneren schön für unseren Herrn. Bereitet dem Herrn den Weg. Amen. Herr Jesus, das mag ein heftiges Wort sein zum dritten Advent, wenn du kommst. Und doch ist es auch wieder ein Wort, das dazu da ist, dass wir uns selbst prüfen. Wir sind nicht dazu da, uns einander zu verklagen oder einander darauf aufmerksam zu machen, dies und das und jenes musst du gefälligst tun, sondern wir hören in unser Inneres, wir gehen ins Gebet, in die Stille und erfahren von dir, wo du noch Änderungsbedarf in unserem Leben hast, dass wir dazu Ja sagen können. Und wir sind alle unvollkommen, wir sind alle noch nicht fertig. Aber wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder zeigst, du hast Liebesabsichten mit uns, gerade auch dann, wenn wir aufräumen müssen. Amen.